Hardcover, die Literatursendung bei Detektor FM. Our aspirations are wrapped up in books. Mit Christoph Grebel und Claudius Niesen.
Heute mit Jo Lendler.
Das Vorwort.
Jo Lendler. Geboren?
In Osnabrück.
Hast du gute Erinnerungen daran?
Ich habe gar keine Erinnerungen daran, weil wir nach wenigen Wochen schon weggezogen sind und diese Stadt mir einfach immer fremd geblieben ist. Ein Wort.
Schreiben oder verlegen?
Beides, klar.
Kanada oder Kosmos?
Kanada als Vorbereitung zur großen Raumfahrt.
Schiff oder Flieger?
Schiff. Ja, Schiff, klar. Gerade in diesen Zeiten.
Liebe ist?
Mit euch im Studio sitzen.
Vielen Dank.
Bahn oder Busfahren?
Oh, man hört viel von diesem Busfahrding neuerdings, aber ich habe es eigentlich noch nicht so richtig ausprobiert und ich denke immer an Klassenfahrt und das ist nicht immer so schön, deswegen Bahn.
Lieblingsgericht?
Puh. Moussaka.
Das ist jetzt nicht wahr. Da passt die nächste Frage gut. Vintage oder alt?
Du meinst Retro-Style. Das ist so genau in der Mitte.
München oder?
München.
Oh, da gibt es keine Alternative mehr.
Entdecken ist?
Entdecken ist lieben.
Lektorieren ist?
Lektorieren ist eigentlich auch lieben. Und dann aber doch nochmal wieder in Zweifel ziehen und vielleicht ein Tückchen liebenswerter noch machen.
Lieblingsfarbe.
Lieblingsfarbe. Ich habe kürzlich gelernt, das ist diese Hammer-Rot-Rose-Sache. Man sagt immer Hammer, immer Rot und immer Rose. Orange.
Lieblingsblume?
Oh Gott, ihr fragt aber wirklich Dinge.
Das war jetzt nur bei der Gelegenheit.
Also bei der Gelegenheit, Rose zwei Rosen für euch.
Vielen Dank. Die richtige Frage lautet, zaubern oder staunen?
Schon zaubern.
Als Vater bin ich?
Als Vater bin ich fast uneinholbar.
Für deine Kinder?
Mhm.
So schnell rennst du?
Gemüse oder Tiere?
Gemüse. Ich habe heute Morgen mit einer starken, strengen, orthodoxen Veganerin gefrühstückt und sie hat mir die ganze Zeit mit Blick auf mein Quarkbrötchen erzählt, dass das nicht geht. Und da ist man doch für den Moment eher mal wieder beim Gemüse, um da rauszukommen.
Als Verlagschef bin ich?
Uneinholbar, was soll ich denn sagen?
Wir überprüfen das in unserem Faktencheck. Morgens oder abends?
Das ist eine wichtige Frage. Früher immer abends und zunehmend morgens, weil ich das Gefühl habe, morgens ist ja doch noch so viel möglich.
Als Autor bin ich?
Wir wollen diese Serie jetzt nicht fortsetzen. Glücklich.
Schade, das wäre eine schöne Falle gewesen.
Büro oder zu Hause?
Im Augenblick Büro, einfach als Feststellung der Realitäten.
Bevor wir deinen ersten Lieblingstitel hören, Musik ist?
Das, was wir gleich hören.
Vielen Dank.
Jo, schön, dass du heute zu Gast bist. Es ist Buchfrühling, das heißt, es ist Buchmessezeit. Du bist schon relativ lange im Literaturbetrieb unterwegs, als Autor, als Lektor, als Verleger bei Dumont, jetzt als Hansa-Verleger. Und es war deine erste Buchmesse in der Funktion. Hat sich da irgendwas geändert für dich?
Na, es hat sich vor allem geändert, unter dem neuen Label unterwegs zu sein. In München bin ich jetzt seit gut 2 Monaten im Verlag. Da ist auf eine für mich sehr verblüffende Weise vieles schon ganz selbstverständlich, dieses dort sein, mit den Leuten sein. Aber hier auf die Messe zu kommen, zeigt auf einmal mir nochmal, dass es genau genommen eine relativ kurze Zeit ist. Und in die fragenden Augen der Kollegen zu schauen, wo natürlich jeder fragt, und wie fühlt sich's an, erinnert einen dann noch immer daran, dass es eigentlich eine ganz neue und doch ziemlich aufregende Zeit ist.
Der Dumont Verlag, wo du Ende der 90er angefangen hast, die hatten ja damals sozusagen erst die Literatursparte aufgezogen. Da warst du dabei. Jetzt ist es so beim Hansa Verlag, das ist ein Verlag, den gibt es schon ziemlich lange. Wurdest du schon mal Herr Hansa genannt?
Nein. Ich sitze aber am Schreibtisch von Herrn Hansa. Herr Hansa, Karl Hansa, hat den Verlag 1928 gegründet und er hat sich zu diesem Zweck einen mit Schweinshaut bezogenen Tisch bauen lassen und in sein Büro gestellt. Und an dem sitze ich jetzt. Ich finde den Schreibtisch sehr schön. Ich fand ihn immer schön, bis ich irgendwann erfuhr oder bis ich irgendwann dieses Wort Schweinshaut hörte, was mir so ein ganz kleines bisschen Distanz doch noch zu dem Gegenstand bringt. Jetzt streiche ich manchmal vorsichtig darüber und denke, es fühlt sich gut an, aber man sollte das Wort schnell wieder vergessen.
Vom Verleger zum Verleger, was ist denn wirklich anders geworden? Wenn die Kollegen schon schielen und fragen, dann muss ja irgendwas da sein, was sich verändert hat.
Na, zunächst ist der Hansa Verlag doch nochmal auf eine ganz andere Weise und in einer ganz anderen Tiefe eine literarische Institution, die für eigentlich alle, die heute mit Lesen und Büchern zu tun haben, immer schon dazugehörte, mit der viele Leute lesen gelernt haben, mit deren Büchern wir alle aufgewachsen sind und die natürlich auch ein bisschen mehr definieren, was ist das literarische Gespräch hier im deutschsprachigen Raum. In diese Tradition einzusteigen ist natürlich was Besonderes. Gleichzeitig ist es ein größerer Verlag. Es gibt die Unterverlage in Wien und Zürich und Berlin, die es zu koordinieren gilt. Das ist also auch in den Arbeitsabläufen anders. Vor allem aber ist es ein Verlag mit ganz, ganz vielen eigenen Geschichten, wie jeder Verlag letztlich. Nur bei Dumont kannte ich alle diese Geschichten und ich kannte die Hintergründe der Autoren und der Bücher. Und hier tauche ich in diese Welt ein und gucke jetzt unter jeden Stein und schaue, was sich da alles tummelt. Und es sieht alles sehr schön aus, aber sind viele Steine und viele kleine Tierchen darunter.
Ist das diese Erwartungshaltung, die sich da vielleicht auch aufbaut, ist das eher Druck, Stress oder ist das schön?
Ach, das ist erstmal so, wenn man sowas anfängt. Ich empfinde das gar nicht so wahnsinnig als Druck, weil ich denke, es ist selbstverständlich, dass da jetzt alle neugierig sind und wissen wollen, wie passen die Dinge zusammen, wie nimmt das Haus einen auf, wie nehme ich das Haus wahr, wie komme ich mit den Autoren aus. Und da das alles auf verblüffende Weise erfreulich läuft, empfinde ich den Druck, der mir von außen immer mal wieder so angedichtet wird, gar nicht so groß.
Wir hören jetzt Down Down the Deep River von Okkervil River. Hardcover, das Literaturmagazin auf Detektor FM. Heute zu Gast bei uns im Studio Jo Lendle. Jo Lendle, im letzten Jahr, 2013, ist dein Roman erschienen, Was wir Liebe nennen. Es ist nicht dein erster Roman und es ist auch nicht der erste, in dem es ein bisschen um Liebe geht, aber es ist wieder ein Roman, in dem es um, ja, vielleicht auch so ein bisschen was wie Fernweh geht. Der Protagonist, den verschlägt es nach Kanada, es ist ein Zauberer. Wie steht das bei dir so mit dem Reisen?
Ich reise gern, ich reise viel. Ich habe gerade ausgerechnet, dass ich in diesen 2 Wochen, glaube ich, in 5 europäischen Hauptstädten bin. Und ja, ist doch
und
schön.
Und Leipzig.
Und ja, da habe ich natürlich Leipzig schon dazu gezählt. Nein, macht Spaß, öffnet die Augen, macht ein bisschen wach, weil man doller gucken muss, was ist hier eigentlich, wo ich bin, und man läuft nicht so auf Automatik durch die Gegend.
Aber wie ist das denn für dich als Autor? Ich meine, du hast diesen Verlegerjob, der braucht ziemlich viel Zeit, du bist sehr viel unterwegs, du reist. Hast du Zeit zum Schreiben oder nimmst du dir Zeit zum Schreiben und wann nimmst du sie dir oder kannst du sie dir nehmen?
Ja, ich nehme sie mir morgens, das ist aber mehr so eine Routine, weil ich das Gefühl habe, es ist gut, am Morgen mal einmal irgendwas gemacht zu haben, wo man sich konzentriert und einfach nur eine Sache macht. Und im Augenblick schreibe ich gar nicht Literatur, sondern im Augenblick schreibe ich auch, was am Tag vorher passiert ist, weil so viel passiert, weil die Dinge neu sind und ich mir dabei dann eben auch ein bisschen versuche, Ordnung reinzubringen.
Wo schreibst du das auf? China-Book? So eine China-Kladde?
MacBook.
MacBook. Die amerikanische Kladde.
Nicht handschriftlich, sondern irgendwo rein.
Aber morgens früh heißt jetzt, du stehst um 5 auf und machst erstmal sozusagen Schreibübungen und Yogaübungen vorm Sonnenaufgang, oder?
Nein, im Augenblick ist es gar nicht so wahnsinnig früh, aber es ist vor der Arbeit und ich habe jetzt gerade auch endlich ein seltsames Café gefunden, wo man morgens schon einen Kaffee kriegt und sitzen kann und dann sitze ich da eine Weile rum und tippele vor mich hin.
Also richtig vor der Arbeit dann nochmal?
Ja.
Wow.
Was wir Liebe nennen, ist letztes Jahr erschienen. Wir haben es schon gesagt, in der Deutschen Verlagsanstalt, DVA. Wie lange hast du da dran geschrieben?
Na, das war was, wo ich relativ lange drüber nachgedacht habe. Und das Schreiben ging eigentlich relativ schnell. Ich glaube, 1,5 Jahre.
Okay, das ist für ein Buch tatsächlich fix, wenn man nebenbei noch andere Dinge zu tun hat.
Genau, dadurch, dass man immer morgens nur ein bisschen weiterkommt, ist es dann eigentlich doch schnell.
Wir werden gleich reinhören in das Buch, was wir Liebe nennen, gelesen vom Autor Jo Ländle. Und vorher singt uns noch Beth Ditto von Gossip, I Wrote the Book.
Lesen und lesen lassen.
Morgens um 3 durch Osnabrück zu laufen, war wie ein Spaziergang durchs Universum kurz vor dem Urknall. Alles war ganz eins mit sich, ganz dicht und bewegungslos. Kein Laut ringsherum, kein Wort. Es gab nichts als die Anspannung, von welcher Seite Gott die Bühne betreten würde, um das Licht von der Finsternis zu scheiden, den Himmel von der Erde, die Frau vom Mann. Bislang jedoch war, soweit das Auge reichte, von Gott noch nichts zu sehen. Lambert nahm die Tasche auf die andere Schulter. Er war nicht in Eile. Die dunklen Häuser, die Bäume am Straßenrand, sogar das Stoppschild an der Kreuzung vor ihm wirkten noch lebloser als am Tage. Es sah nicht aus, als würden sie schlafen. Es sah aus, als wären sie nicht einmal geboren. Noch war alles möglich. Auch für ihn? Er lief bis zum Ortsausgang, wo nach einer Viertelstunde der erste Wagen kam und hielt, ein altes Molkereifahrzeug, das auf dem Seitenstreifen ausrollte. Lambert lief hinterher, bekam die Beifahrertür kaum auf und fragte außer Atem, ob er ein Stück mitfahren könne, zum Flughafen. Aber der dicke Fahrer winkte ihn einfach herein, ihm werde die Milch ja sauer bei dem Geschwätz. Lambert zog sich hoch in die Kabine. Der Fahrer nickte ihm zu und klopfte mit der Hand auf den Beifahrersitz. Ein rundes Gesicht, seine Haartolle legte sich flach über die Stirn wie die kalte Flosse eines Seehunds. Lambert schnallte sich nicht an. Kurz fielen ihm, als er ins Polster des Sitzes sank, die Lider zu. Er hörte das Geräusch des startenden Motors und spürte, wie der Wagen anfuhr. Wenn er ehrlich war, hatte er seit Jahren nicht mehr darüber nachgedacht, woher die Milch kam. Als Junge war er zu Besuch auf einem Bauernhof gewesen, hatte gewartet, bis er allein im Pferdestall war und dann einer Stute an die Zitzen gefasst. Sein Schreck darüber, dass sie warm waren. Er hatte versucht, Milch herauszubekommen und an den haarigen Zipfeln gezogen, bis das Tier auf einmal den Kopf gedreht und ihn mit seinen nassen Augen so fragend angesehen hatte, dass er von Scham überwältigt aus dem Stall gelaufen war. Erstaunlich, dass man Milch noch immer im Molkereiwagen durch die Gegend fuhr, dass sie nicht längst eine zeitgemäßere Lösung gefunden hatten, ein Röhrensystem oder irgendetwas Digitales. Lambert schlug die Augen auf und sah hinaus in die Nacht. Ihm konnte nichts geschehen.
Thank you. this feels strange and untrue, and I won't waste a minute without you.
Open Your Eyes von Snow Patrol. Jo Ländle ist bei Hardcover, dem Literaturmagazin auf Detektor FM, zu Gast. Und dieses Lied, lieber Jo, ist eines von deinen Favorite-Liedern im Moment. Kannst du sagen, warum, oder war es schlicht einfach die Aufgabe, schick uns deine Lieblingslieder, die dich dazu getrieben hat, dieses mit drauf zu tun?
Ich habe einfach zusammengekratzt. Ich habe so eine kleine Liste mit Liedern, die ich gerade höre, wenn ich unterwegs bin. Und Musik ist dann wie so eine kleine Campingheimat, die man sich auf die Ohren setzen kann, um schnell irgendwo. Ich höre Musik eigentlich nur beim Schreiben, und da muss man sich so kleine Igloos bauen, um schnell in irgendwelche Schreibstimmungen zu kommen, und dafür ist dann so ein Set ganz gut.
Also das heißt, du nimmst wirklich, du sagst, ich brauche jetzt mein nächstes Kapitel wird ein trauriges, wir holen die Sad Songs raus von der iTunes-Liste.
Nee, ich höre einfach dann eine Zeit lang die immer gleichen Lieder und weiß, das ist jetzt einfach der Schreibmodus, in den ich damit krieche, und dann bin ich an.
Gibt es einen Song für Was wir Liebe nennen, für die Arbeit an dem Roman?
Nee, komischerweise nicht so richtig, dass das jetzt ein Song ist. Es ist einfach, ich erlebe die Musik dann als, dann kommt irgendwie Schreibstimmung auf.
Und was für eine Schreibstimme oder was musst du im Moment erzeugen? Sitzt du gerade wieder an einem neuen Projekt?
Nee, im Moment ist es tatsächlich eher so dieses mich sammeln, weil diese neue Lebensphase relativ einnehmend ist und relativ reizvoll, in dem Sinne voll an Reizen. Und diese Reize muss ich dann immer ein bisschen ordnen. Deswegen schreibe ich eher die Erlebnisse runter, die ich am Tage so habe, als dass ich sie in Fiction umdrehe.
Reize ist ein ganz gutes Stichwort. Der Bücherfrühling ist voll mit kleinen Skandalen oder zumindest Skandälchen. Das Jahr hat angefangen damit, dass sich ein Absolvent des Hildesheimer Literaturinstitutes, da wo du auch mal studiert hast, dazu geäußert hat, dass junge deutschsprachige Literatur eigentlich irgendwie langweilig ist oder zumindest ein bisschen so vor sich hin plätschert und ja nur von Arztsöhnen, Juristentöchtern und überhaupt geschrieben wurde. Ist das überhaupt irgendwas, was man diskutieren muss, oder war das ein Zeitungserwachen nach der Weihnachtspause?
Das war ganz bestimmt zu großen Teilen die Freude des Feuilletons, dass irgendjemand das neue Jahr einläutet mit irgendeinem knackigen Satz. Ich glaube, dass man zu jeder gegebenen Zeit der vergangenen 500 Jahre Literaturgeschichte bei einer Tiefbohrung festgestellt hätte, dass auch damals die Literatur von Arztsöhnen und Juristentöchtern geschrieben wird. Da kann man lange drüber nachdenken, was das aussagt über die Reproduktion unseres bürgerlichen Milieus. Das ist aber auch nicht nur in der Literatur so, sondern das ist in vielen anderen Fällen auch so, die Nichtdurchlässigkeit unseres sozialen Systems. Und ja, das hat wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Literatur. Das Problem ist nur, wir kriegen es durch solche Diskussionen nicht weg. Wir erleben ja zum Beispiel im Augenblick auch ein großes Anschwellen der Autoren, die irgendwelche migrantischen Hintergründe haben, wo ganz viele neue Bilder und Weltausschnitte in die Literatur einfließen. Das kommt aber einfach, weil die Leute das gerne lesen. Ich glaube, man kann da nicht dekretieren, wir wollen jetzt Arbeiterliteratur, Genosse greift zur Feder, hieß es vor 30 Jahren. Das bringt oft sehr anstrengende Werke hervor.
Das Live-Lektorat.
Lieber Jo, du bist heute nicht nur Gesprächspartner hier bei uns bei Detektor FM. Du musst natürlich auch die eine oder andere Aufgabe erfüllen. Eine davon ist Lesen.
Hurra,
eine andere davon wird dir ausnahmsweise mal als Autor leichter fallen als vielleicht anderen, denn du hast genug Lektoratserfahrung. Wir kommen jetzt zu unserer wundersamen Rubrik, das Live-Lektorat. Herr Gräbel hat ein Gedicht geschrieben, das er uns gleich allen vortragen wird. Das Gute an einem Gedicht ist, dass es nicht allzu lang dauern wird. Deine Aufgabe, und die ist sozusagen, kannst du selber entscheiden, ob das schwer ist oder ganz einfach, danach dieses Gedicht nach allen Regeln der Kunst auseinanderzunehmen. Und zwar so, bis er weint.
Mhm. Vielen Dank, Herr Niesen, für die Vorab-Lorbeeren. Jo, das ist mein Gedicht. Ich reiche es dir rüber. Und es hat natürlich einen Titel. Es heißt ADS-Zeit. Frühling lässt sein blaues Band an einer Brücke runter. Daran hängt mit einer Hand und ADS der Gunther. Seine Mutter steht darüber und ruft zum Kinde herab: Nimm jetzt dein Ritalin, mein Lieber, ich schneid das Band dann ab. Er nimmt die Tablette, sie schneidet, es flattert das Frühlingsband im Frühlingswind. Im Fallen hat Gunther einen Ast ergattert und wundert sich das ruhige Kind. Die Mutter steht nunmehr unter dem Baum und ruft zu Gunther hinauf: Komm doch jetzt schnell, weit ist es ja kaum, beschwör keinen Ärger herauf. Und Gunther versucht nicht mal, sich zu beeilen, er schaut sich bedächtig um. Der Junge hängt in seinen Seilen und der Frühling ist bald herum. Ja, vielen Dank, das war das Gedicht. Jetzt freue ich mich, wenn wir vielleicht darüber sprechen können, ob es bei Hansa eine neue Lyriksparte gibt.
Ja, wir haben den Applaus jetzt ganz leise gedimmt. Er brandete hier unüberhörbar durchs Studio und wir sind alle auf Knien über diese poetische Leistung.
Wenn man dein Gesicht sieht, merkt man nicht sozusagen, wie sehr du lügen kannst.
Ja, das ist ein schönes Beispiel aus der häufig unterschätzten Gattung der Lyrikparodie. Das bezieht sich auf Mörikes Frühlingsgedicht Frühling lässt sein blaues Band.
Das stimmt.
Und arbeitet hier mit einer ganz eigenwilligen, sehr brüchigen Metrik, in dem Verfahren wird deutlich, dass vielleicht nicht jeder Epigone die das metrische Feingefühl hatte, das andere Leute hatten, aber man kann das ja auch so ein bisschen aufgeraut, immerhin leben wir im 21. Jahrhundert, wo auch die Parodien etwas vielleicht
digitaler?
etwas weniger griffig sind als die großen Lyrikparodien des 20. Jahrhunderts, Herr Gernhardt, um nur einige zu nennen. Ja, das ist gleichzeitig natürlich auch ein sozialkritisches Gedicht, der Umgang mit unserer Jugend, unseren Kindern und die Übermedikation und so weiter.
Das berührt dich sehr, ja.
Das berührt mich, die Schicksalsgebundenheit dieser Familienkonstellation ist schön.
Die Betroffenheit ist geradezu greifbar.
Ich habe nicht ganz genau verstanden, warum unter der Brücke noch ein Baum ist, aber das
es ist manchmal so.
Das sind natürlich diese besonderen Frühlingsbrücken.
Ja. Da ist Hochwasser gerade, das passiert so um Leipzig herum immer mal gerne, da schwimmen verschiedenste Bäume im Wasser.
Ja, also das ist schön, tief empfunden. Mhm. Soll ich richtig kleinen Lektorat machen?
Vielleicht mal so ausschnittsweise durchaus, weil ich meine, so eine gewisse Pedanterie täte Herrn
Er nimmt die Tablette, sie schneidet, es flattert, es schön, auch in diesem ganz kurz ausschnitthaft, staccatohaft, heutzutage würde man sagen Videoästhetik. Aber dann kommt dieses, das Frühlingsband im Frühlingswind unterbricht eigentlich leider die Gedichtstruktur.
Das wäre dann wieder Schallplatte.
Ja, das wäre eine Reminiszenz ans Vinyl. Im Fallen hat Gunther einen Ast ergattert und wundert sich das ruhige Kind. Ja, das ist vielleicht eher so gelegenheitsempfunden als der Ewigkeit gewidmet. aber auch das sind ja für den Moment einer Radiosendung, können ja auch Gedichte mal entstehen. Die Mutter steht nunmehr unter dem Baum und ruft zu Gunther nach. Ja, man hat eigentlich auch in dieser senkrechten Bewegung von oben nach unten eine ganz klare lineare Anordnung, kann die gut mitempfinden. Also ich würde mal sagen, wir lassen das mehr oder weniger so stehen.
Ich meine, Ewigkeit im Moment ist sozusagen das, was wir alle mitnehmen. Ich glaube, wir brauchen jetzt alle ein Stück weit ein bisschen Erholung und deshalb gibt es jetzt drei Songs am Stück und so einen bekannten Hit-Dreier ohne Gequatsche. Wer meint, er könnte es besser als Christoph Gräbel hier, nicht unbedingt in einem ganzen Gedicht, für den ist jetzt unsere
Hausaufgabe, genau die richtige Rubrik. Es gibt was zu gewinnen. Was sollte es anders sein als Bücher? Wir verlosen ein dickes Buchpaket für denjenigen oder diejenige. Naja, das sehen wir gleich. Jetzt kommt die...
Die Hausaufgabe.
Die Hardcover-Hausaufgabe lautet dieses Mal in unserer ersten Sendung. Hardcover hat einen Namen, aber noch keinen Claim. Wir suchen einen Claim, der das beschreibt, was wir hier probieren, was wir hier machen. Eine Literatursendung. Naja, ihr werdet selber die besten Einsendungen an uns schicken. Ein Claim für Hardcover an kontakt@detektor.fm, wie gehabt, mit lauter Ks und keinem C. kontakt@detektor.fm. Eine Parole für Hardcover wird gesucht. Es gibt zu gewinnen ein großes Buchpaket im Wert von bestimmt 100 Euro.
Jo Lendler, hat eigentlich der Hansa Verlag einen Claim?
Ich überlege gerade, nein. Gestern stand ich lange vor dem Stand des Pieper Verlages, weil der genau gegenüber ist. Und da steht tatsächlich überall dran, Pieper, Bücher, über die man spricht. Klassischer Claim. Und ich meditierte lange darüber, warum man da dann eigentlich das Komma weglässt hinter Bücher. Aber Claims sind, glaube ich, Claims und Kommas, das ist wie Feuer und Wasser. Claims. Das will man nicht zusammen haben. Also ich fordere alle auf, viele Nebensätze in diesen Claim reinzubauen und dann einfach ganz frech und keck die Kommas wegzulassen, denn das macht einen Claim aus.
Claims kennen keine Orthographie.
Ja. Oftmals werden ja in Claims so Gedankenstriche verwendet. Geht das? Kann man das machen?
Das würde ich sagen, sollte man also ordentlich mit Gedankenstrichen würzen, denn das wirkt ja immer nach tiefe Gedanken und das streckt auch den Claim schön.
Wobei eigentlich ja schade, vielleicht sollte man was machen mit einem Semikolon, weil das Semikolon ist ja eigentlich so das meist verkannte Satzzeichen überhaupt.
Ja. Mein Claim heute spontan wäre Hardcover, das Semikolon unter den Literatursendungen.
Oh, das ist wirklich schön.
Also dann auch. Ich habe euch selten so jubeln gehört.
Semikolon ausgeschrieben oder als Zeichen?
Nee, ausgeschrieben, in dem Fall mal ausgeschrieben.
Ich habe ja immer das Problem, wenn ich ein Semikolon sehe, dass ich nicht weiß, ob ich da ein- oder ausatmen soll. Also beim Lesen, man macht ja immer was bei Satzzeichen.
Ja, ja. Ich weiß. Ach so, ja, nicht. Ja, da muss man einfach mal kurz verharren. Mein Problem ist, dass ich als Student übersetzt habe, da war ich in Kanada und habe so Darmspülungsanleitung übersetzt. Ich war jung und brauchte das Geld. Mhm. Und Darm ist natürlich Colon. Und bei Semikolon denke ich jetzt immer an einen halben Darm, was einem so diese gewisse, den notwendigen Ernst bei der Betrachtung dieses Satzzeichens leicht fehlen lässt.
Jetzt gefällt uns deine Idee für unseren Claim noch
viel besser.
Wir wollen über ein etwas ernsteres Thema reden. Eine etwas bekanntere deutsche Autorin, Sibylle Levitscharow, ihres Zeichens Büchnerpreisträgerin und da vielfach publiziert, hat vor kurzem in Dresden eine Rede gehalten. Da ist was schiefgelaufen, oder?
Ja, ich dachte, dass die Diskussion jetzt vielleicht schon vorbei sei. Aber hier soll sie nochmal in der Literatursendung, die sich der Ewigkeit verschrieben hat und nicht der Aktualität, kann man bestimmte aktuellen Debatten auch nach Erlöschen der Debatte noch einmal frisch aufgreifen. Da hat sie sich sicherlich, sie hat sich inzwischen auch selber zum Teil eingeräumt, dass es da ein bisschen mit ihr durchgegangen ist, in einer Weise, die schwer zu
nachzuvollziehen
ist und schwer anzuerkennen ist. Es ist eine heikle Geschichte.
Unlautere Frage, bist du froh, dass sie keine Hansa-Autorin ist?
Ich war verblüfft, dass Suhrkamp sich doch auch da selber zu geäußert hat. Das ist eine ganz heikle Geschichte. Ein Verlag hat nun mal viele Autoren und ist mit jedem überein, aber mit jedem Übereinsein führt auch manchmal dazu, dass sich bestimmte Positionen angreifen und teilweise sogar ausschließen. Und der Verlag muss da sich hinter seine Autoren stellen, was nicht immer ganz leicht in Deckung zu bringen ist mit den eigenen Ansichten, gerade weil Autoren oft sehr zugespitzte und pointierte Meinungen vertreten. Da kommt man sicherlich mal auch an die Grenzen seiner Möglichkeiten und ja, es ist leichter, wenn einem das dann gerade nicht selber passiert.
Ja, passend zum Thema künstliche Befruchtung kommt jetzt Sexy Plexi von Jack Johnson.
Bücher zu entdecken, ein neues Buchprogramm zu machen, ist ja auch immer ein Stück weit ein Zufallsgeschäft, oder? Ist es am Ende ein Rezept, was sich wiederholen lässt?
Nee, Rezept ist es ganz sicherlich nicht. Und da wir ja nicht hingehen und sagen, wir sollten mal was zu diesem und jenem Thema in diesem und jenem Ton haben und dann Schreibaufgaben verteilen oder Schreibaufträge verteilen an Autoren, hat es natürlich auch etwas von Glück in zweierlei Hinsicht. Schreiben die Autoren, die zum Verlag, zum Haus gehören, gerade glückende Dinge, und stolpert man über die Sachen, die da draußen geschrieben werden, und findet die Manuskripte, die hinter denen man wirklich sich als Haus versammeln kann. Und da ist viel auch Glück und dann Überzeugung und gemeinsames Vortragen dabei.
Aber der Verleger hat immer das letzte Wort?
Naja, natürlich hat er das letzte Wort, aber man sollte auch nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, dass ein ganzes Haus sich da in die Augen schaut und sagt, an dieses Manuskript glauben wir und das tragen wir im Handel, in der Presse, im Lizenzgeschäft gemeinsam vor. Und das hilft wahnsinnig, wenn alle sagen, darauf einigen wir uns jetzt.
Vermisst du als Verleger die Arbeit als Lektor? Also hast du da noch Zeit dafür? Kannst du auch noch selber entdecken? Oder nimmst du dir die Zeit dafür, selber zu entdecken?
Das Entdecken sehr. Also ich lese ja nicht weniger als früher. Das Lektorieren im Sinne der Arbeit am Text und Arbeit mit dem Autor an seinem jeweiligen Roman ist sicherlich weniger geworden. Da muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich das in der neuen Position so leicht noch mit den anderen Dingen übereinbringen kann. Aber irgendwo gehört das für mich auch mit dazu.
Du hast ja den Verlag gewechselt. Ist man da ein Stück weit auch traurig, dass man Autoren, die man im einen Verlag aufgebaut hat, mit denen man eine lange Lektoratsbeziehung hat, im Prinzip jetzt zurücklässt? Oder sagst du denen unter der Hand, naja, komm, damit es nicht offensichtlich ist, aber in einem Jahr sehen wir uns wieder?
Ach, das ist schon natürlich auch ein Abschied, Anregung für die Playlist. Vielleicht Abschied ist ein bisschen wie Sterben gleich spielen. Wir haben dann natürlich mit einigen Autoren riesige, tolle Zeiten gehabt. Und dann ist das ja auch der Grund gewesen, warum ich so wahnsinnig lange bei Dumont war. Auch wenn ich selbst vielleicht mich ursprünglich als unsteterer Mensch eingeschätzt hätte, aber man arbeitet in sehr langen Zeiträumen. Man ist eigentlich der Förster der Literatur, indem man über Werke mit den Autoren redet, die vielleicht erst in 4-5 Jahren dann als Buch erscheinen. Und da kann man nicht mal ebenso aussteigen. Und wenn jetzt so ein Wechsel ist, dann werden da bestimmte Arbeitskontinuitäten auch unterbrochen. Und ob dann irgendjemand nochmal wieder da hinterherkommt, das sieht man dann.
Und warum sagst du selber oder denkst du selber von dir, du bist eher dann der unstete Mensch?
Na, ich war früher so, dass ich irgendwie dauernd umgezogen bin und immer wieder mit großem Spaß neue Projekte angefangen habe und schnell mich in neue Neigungen verguckt habe und dann wieder anderes ausprobieren wollte. Aber die Arbeit im Verlag hat mich gelehrt, dass es auch gut ist, an Langzeit Dingen zu sitzen und Dinge mit großen Entwicklungszeiträumen zu begleiten. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Wie jeder Betrieb hat auch der Literaturbetrieb seine ganz speziellen Nachrichten. Die bringen wir jetzt hier bei Hardcover, dem Literaturmagazin auf Detektor FM.
Hardcover, die Literatursendung bei Detektor FM. Die Quellenangaben.
Während manch einer im Literaturbetrieb noch dabei war, den Festtagsbraten und die fetten Umsätze vom Weihnachtsgeschäft zu verdauen, führte die kleine, feine Schar der deutschen Nachwuchsliteraten ihre so ganz eigene Version eines Krippenspiels auf. Die Hauptrolle dabei spielte der Jungautor Florian Kessler. Der zog sich mit seiner Behauptung in der Wochenzeitung Die Zeit, die junge deutsche Literatur sei deshalb so gleichförmig, spießig und irgendwie langweilig, weil an den Literaturinstituten des Landes nur Arztsöhne und Juristentöchter studierten, den unbändigen Zorn, nein, nicht Gottes, nur der lieben Kollegen zu. Skandal kann man das nicht gerade nennen. Dass trotzdem jeder Autor unter 35 zum Thema etwas zu sagen, respektive zu schreiben hatte, liegt auf der Hand. Endlich beachtet einen mal jemand. Ist ja auch irgendwie schön. Weniger schön, aber vom Literaturbetrieb zunächst weitgehend verschlafen, wurde eine Rede der Büchner-Preisträgerin Sibylle Levitscharow. Darin verstieg sich die Autorin aus Schwaben zu der Aussage, dass irgendwie künstlich erzeugte Kinder ja irgendwie gar keine richtigen Kinder seien. Oder so. Spätestens da war dann auch der Rest des Literaturbetriebes pünktlich zum einsetzenden Bücherfrühling endgültig aus der Futternarkose erwacht. Während manch erschrockener Spiegel-Online-Leser bei der Betrachtung des Fotos der Autorin an ein Wesen aus dem Zauberkasten Harry Potters erinnert wurde, wanderten in Düsseldorf zwei Verlage vor das Landgericht. Denn der Leipziger Slammer Julius Fischer hat ein Buch geschrieben. Titel: Die schönsten Wanderwege der Wanderhure. Vorwurf: Er habe damit quasi im Alleingang die Ehre der Wanderhuren beschmutzt, besudelt. Naja, Sie wissen schon. Wo der eine sagen würde, das gehört irgendwie zum Berufsrisiko, ist da zumindest der Verlag Drömmer Knauer, der die Rechte an den Historienschinken der Wanderhurenreihe hält, etwas anderer Ansicht. Bleibt zu wünschen, dass die Juristen in diesem Fall mehr von Humor verstehen als mancher Verlag.
Blick nach oben, Münde offen, so sehen Menschen aus, die hoffen.
Ja, jetzt traut man sich natürlich gar nicht, diesen einen Titel, der da zur Disposition steht, vor Gericht nochmal zu erwähnen. Ich mache es trotzdem, Die schönsten Wege der Wanderhure von Julius Fischer. Ein durchaus gelungener Titel, wie ich finde. Wie ist denn das im Verlagswesen tatsächlich so mit Humor, und darf man so zitieren oder sollte man das oder sollte man es lieber nicht? Also ohne das jetzt sozusagen auf die rechtliche Ebene zu hieven, da sind wir vermutlich alle nicht so richtig befugt. Du vielleicht noch eher, aber es betrifft dich ja nicht und auch nicht den Hansa Verlag.
Na, für humorige Titel sollte man auch humorige Titel suchen, also für humorige Bücher, die angemessenen Henkel, an denen man sie auch hochziehen kann und erkennen kann. In dem Fall gab es da einfach eine Verstimmung des Originalverlags, der da seine Rechte verletzt sah. In allen anderen Fällen hat man sich aber selbstverständlich daran gewöhnt, dass man da auch mal so kleine Anleihen machen kann. Ich erinnere an Harald Schmidts, wie war das?
Tja, wie war das?
Na, es war sozusagen ein Bezug auf der Dativ ist im Genitiv sein Tod, aber irgendwie ging es auch eine Vermischung aus der Genitiv und der Sex und der sonst was. Natürlich spielt man da immer mal wieder drauf an, und wenn jetzt jemand da ein bisschen empfindlicher ist, muss man eben mal vor Gericht weiterstreiten. Ich glaube, in dem Fall war der Marketing-Effekt dieser juristischen Kabelei so groß, dass es den Schaden wieder glatt ziehen sollte.
Das heißt, Woland und Quist kriegt über die Mehrbuchverkäufe zumindest die Rechtsanwaltskosten wieder raus.
Ich wünsche es Ihnen.
Aber gibt es jetzt generell, jetzt, wenn man gerade über Lizenzen redet, wenn man über große Namen redet, die man einkauft, gibt es sowas wie die Amerikanisierung des deutschen Buchmarktes? Also gibt es viel mehr als früher diese Tendenz, dass man auf Verträge guckt, dass man versucht, mehr abzuwägen, bis hin jetzt zu solchen Kabeleien? Oder ist es eigentlich im Vergleich auch zum Filmmarkt immer noch entspannt?
Es hat sich schon viel verändert. Früher hat man eher auch mal so eine Situation gehabt, dass man sich irgendwie mit einem Autor mündlich per Handschlag geeinigt hat und so weiter. Da sind sicherlich die Strukturen ein bisschen professioneller geworden, spätestens mit dem Aufkommen der Literaturagenturen auch hierzulande Ende der 90er. Wo eine Zeit lang die Vorschusssummen steil in die Höhe gingen, einfach weil mehr gepokert wurde. Früher sahen sich Autor und Verlag eher gemeinsam in einem Boot, und dieses Boot wurde dann einfach mal der Länge nach zersägt, was für Boote nicht immer ideal ist, ihrer ursprünglichen Funktion dann noch zu dienen. Das ist ja auch dann relativ schnell wieder zurückgegangen, einfach weil es keinen Bestand haben konnte. Dann haben die Verlage diese großen Vorschusssummen noch weitergereicht ins Taschenbuch, und dann irgendwann nach ein paar Jahren merken die Taschenbuchverlage, sie können es auch nicht mehr. Das holt sich alles wieder ein.
Bestseller sind ja die Bücher, wo sich das am Ende dann vielleicht doch lohnt, einen größeren Vorschuss anzubieten. Wie oft hast du da so ein, vielleicht so eine kleine Faustformel, wann so ein Buch erscheint, was sich tatsächlich für einen Literaturkanon eignet? Gibt's sowas?
Es sind riesige Überraschungen. Also die Möglichkeiten des Misserfolges sind so reichhaltig, dass doch das Gelingen eigentlich immer wieder eine Verblüffung ist. Und es gibt keine Rezepte, sonst würde jeder diese Rezepte anwenden. Dennoch kommt immer wieder auch in diesem extrem kleinteiligen Literaturmarkt der Effekt auf, dass plötzlich alle sagen, das ist das Buch der Saison und darüber will ich gesprochen haben. Und das hat ja auch was Heimeliges und Schönes, dass es dann diese Bücher gibt, wo man sagt, da erkennt sich eine Zeit gerade wieder und da gelingt einem Autor etwas, was exzeptionell ist, umso besser.
Goethe und Schiller.
So, lieber Jo, jetzt haben wir was ganz Besonderes für dich vorbereitet. Also sozusagen dein Lackmustest in Sachen Bestseller oder zumindest Kanon-Treffsicherheit.
Heieieiei.
Oh ja, da kann man tief, nein, wir würden dich niemals vorführen wollen. Aber wir haben ein paar Kinderstimmen zusammengetragen und du hast jetzt dreimal die Möglichkeit. Wir spielen es dreimal kurz ein und mit jedem Mal wird es etwas länger. Das heißt, du hast ein paar mehr Worte, die dir verraten können, welchen Titel wir denn da am Ende suchen. Willst du es das erste Mal versuchen, einfach mal reinhören? Das erste Mal ist sozusagen gratis und frei und so ein Testballon.
Ich könnte kaum gespannter sein.
Viele, viele Bücher.
Ein, zwei, drei.
Ja, viele, viele.
Nein.
Lesen.
Nein.
Weil das brennt.
Wahnsinn.
Was soll ich denn dazu sagen?
Niedliche kleine Kinder, oder?
Ja.
Kein blassen Schimmer.
Nein.
Okay, das macht überhaupt nichts. Ich auch nicht.
Naja, aber was war denn drin? Was hast du überhaupt was verstanden?
Viele, viele Bücher. Eins, zwei, drei.
Wir hätten es auch Ihnen machen lassen können.
Das stimmt. Mhm. Das machen wir das nächste Mal.
Wir hören in die etwas längere Fassung.
Ja.
Viele, viele Bücher.
Nein.
Lesen.
Nein. Feuer. Da, du, da, 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 du, da, da, Wahnsinn.
Heiß. Heiß. Weil das brennt.
Und eins, zwei, drei, vier, fünf.
Tja, eins, zwei, drei, vier, fünf.
Es ist wunderschön und unheimlich süß. Irgendwas scheint zu brennen.
Mhm. Ich würde jetzt sagen heiß, ganz heiß.
Heiß. Ja, wahrscheinlich haben die gerade Biedermeier und die Brandstifter zusammen sich vorlesen lassen und sind jetzt total erregt.
Ich glaube, da hätten sie sowas gesagt wie Couch, liegen. Ach nee, das war Biedermeier.
Entschuldigung. Nein, du bist noch nicht ganz wirklich nah dran. Also, hast du also es ist kein Kinderbuch, es ist nichts, lass dich nicht verführen von diesen süßen, zarten kleinen Stimmchen.
Okay, aber es brennt.
Es brennt.
Ja.
Es ist im Original auch ein englischsprachiges Buch. Man hat aber das Gefühl, es hat einen deutschen Titel.
Wir können ja noch mal in das dritte reinhören.
Ja. Ja.
Jetzt, oh wow, klingt jetzt auch nicht so, als hättest du schon wirklich die Lösung parat.
Die Spur ist nicht heiß, die brennt noch nicht.
Okay.
Viele, viele Bücher.
Nein! Feuer! Da, du, da, 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 du, da, da, Wahnsinn.
Heiß. Weil das brennt.
Und warum?
Weil der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Buch haben.
Buch haben.
Eins.
Nein.
Lesen.
Nein.
Wahnsinn.
451.
Mein Buch.
451.
Ah. Mein Buch.
Wie heißt dieses 451-Ding? Ich habe es nicht gelesen, aber es gibt das.
Es gibt es.
Was ist das Gegenteil von Celsius?
Fahrenheit
451.
Ja, okay. Ja, ich habe es nicht gelesen, sonst hätte ich es natürlich beim ersten Klick schon rausgehauen.
Tja, und was diese Kinder lesen.
Was diese Kinder lesen und wie kreativ die kleinen Geschöpfe das dann umsetzen.
Was das für eine Arbeit war, sage ich dir jetzt nicht. Man hätte drauf kommen können schon früher, oder?
Mhm.
Aber
wenn man belesener wäre.
Ich glaube, du bist entschuldigt. Es ist ja auch nicht die wirkliche Bestsellerfalle, die wir dir da gestellt haben. Ne?
Oder das nächste Mal nehmen wir für dich einen Hansa-Titel.
Nee, bitte.
Hardcover, die Literatursendung bei Detektor FM.
mit Christoph Grebel und Claudius Niesen.
A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess I made, it usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears before they bow.
Lesen und lesen lassen.
Bei uns zu Gast Autor, Lektor und Verleger Jo Ländle. Und Jo Ländle wird nun aus seinem aktuellen Buch noch eine Passage lesen. Was wir Liebe nennen, heißt es, im letzten Jahr erschien bei DVA.
Am Fluss stand ein riesiger Pepsi-Schriftzug. Sie setzten sich gleich unter das erste P und sahen hinaus aufs Wasser. Das flache Ufer war mit Pollern gesäumt, die eben aus dem Wasser ragten, abgeschnittene Baumstämme, auf denen Grasbüschel wuchsen, buschig oder kurz, hochtupiert oder gescheitelt, manche sogar mit einem Bart aus Moos. Womöglich eine Reihe unbenutzter Seelen im Warten auf den nächsten Einsatz. Wer hätte gedacht, dass man in Nordamerika immerzu aufs Wasser sah? Dieser breite Fluss wuchs Lambert allmählich ans Herz, aber vielleicht war auch das nur eine Verwechslung. Die Sonne schien, es war wie in der Werbung. Wofür warben sie? Für ein Softgetränk? Fürs Leben? Noch ließ es sich nicht sagen, der Spot war noch nicht zu Ende. Am liebsten hätte Lambert Werbung für Fee gemacht. Er war lange nicht mehr so überzeugt von etwas gewesen. Fee sagte leise, sie habe wieder Rückenschmerzen und bat darum, sich hinlegen zu dürfen. Was für ein Satz, eine Frage wie ein Angebot. Lambert nickte, er hatte nicht gewusst, dass sie es wegen ihres Rückens tat. Also legte Fee sich hin. Und wie sie sich hinlegte, den Kopf hinunter zum Wasser, den Unterleib aufwärts gestreckt, goss sie sich aus, dem Himmel entgegen oder ihm, der noch immer an dem Pele kauerte. Fee lächelte ihn an, aber von oben stand ihr Gesicht falsch herum. Es sah aus, als böge sich ihr Mund hinunter, abschätzig oder bekümmert. Da konnte sie lächeln, so viel sie wollte, es wurde nur schlimmer davon. Von hier aus wurde ihr Kinn zu einer breiten, flachen Nase mit kleinen Grübchen statt der Nasenflügel. Insgesamt machte es keinen guten Eindruck. Lambert merkte jetzt doch, dass er nicht gefrühstückt hatte. Fee wühlte in ihrer Tasche, fand aber nur eine kleine Packung Suppennudeln. Lambert nahm sich eine Handvoll und knabberte schweigend. Nach einer Weile bediente sich auch Fee. Zwischen zwei Bissen fragte sie, ob Gott Nudeln isst? Gott isst alles. Das passt zu ihm. Fee hatte eine komische Art, die Hörnchennudeln zu essen. Sie legte jede einzeln an die Schneidezähne und biss sie von der Seite auf. Dann nahm sie das übrig gebliebene Röhrchen und betrachtete es einen Moment, bevor sie auch dieses zerbiss. Glaubst du an Gott? Eigentlich nicht. Wieder ein Biss. Aber er hört besser zu als Darwin. Das stimmt. Sind noch Nudeln da? Reichlich. Fee schüttete ihm die Handfläche voll und sah ihm ins Gesicht dabei, so dass sie nicht merkte, als Lambert die Hand zurückzog. Einiges ging daneben und fiel ins Gras. Lambert bückte sich. Heb sie nicht auf, die sind dreckig. Ihr mit eurer Hygiene. Na gut, wir lassen sie liegen, holen sich die Enten. Enten gibt es hier nicht. Dann wandern sie eben allmählich in den Boden. Du wirst sehen, nächstes Jahr wächst hier ein Nudelbaum. Ja, wahrscheinlich. Fee schaute hinauf in den Himmel. Ich sehe mich schon in seinen Ästen turnen. Nächstes Jahr.
Don't have to go to school. What you do is beautiful. What you do is luxury. Enchanting witchcraft misery. You don't have to go to school. What you do is beautiful. What you do is luxury. Enchanting witchcraft misery. You should see you through my eyes. I do believe your smells arise, and therefore, Mrs. Rosenberg, your eyes turn black, it's red alert. You always leave me quite disturbed. Your powers could destroy this world. You should see you through my eyes. I do believe your spells arise, and you don't have to go to school. What you do is beautiful. What you do is luxury, enchanting witchcraft misery to me.
Lieber Jo, deine Hauptfigur Lambert, die ist Zauberer oder Illusionist oder Kleinkünstler, der Leuten was vorspielt. Hast du einen Zauberer kennengelernt für die Recherche oder kennst du aus deiner Kindheit noch genug Erlebnisse mit Zauberern und Hasen, die verschwinden?
Ich kenne aus meiner Kindheit einige Zauberer, das waren wir immer selbst und ich glaube, jeder hat früher auch mal gezaubert und es wurden dann für die Eltern, ahnt man im Nachhinein, sehr, sehr langen Sonntagnachmittage, wo man die immer wieder neu ansetzt im Versuch, den Trick doch noch hinzubekommen und immer wieder neu die Eltern erstaunen, vortäuschen müssen. Dieser Lambert ist einer, der dann dran geblieben ist und ich habe tatsächlich einen Menschen, den ich von früher kenne, der hat das damals auch schon gern gemacht, wieder ausfindig gemacht. Der ist inzwischen wirklich professioneller Zauberer geworden und ich habe mit ihm lange darüber geredet, über dieses seltsame Verhältnis von Illusion und selber ja nicht überrascht sein. Also eigentlich immer diese komische Diskrepanz zwischen dem, was das Publikum staunen lässt und was einen selber dann manchmal durchaus auch müde macht, weil man selber ja genau weiß, wie die Routinen und Tricks und Abläufe sind. Und in diesem Dilemma steckt auch Lambert. Er weiß, dass alles, was die Leute von ihm erwarten, er dem Publikum nicht bieten kann, nämlich die wirkliche Verblüffung, die wirkliche Zauberei, sondern er kann eigentlich immer nur die Kaninchen und die Herzdamen und das ist das, was er macht und was er aber von Jahr zu Jahr weniger gut erträgt und daher der Zweifel und die Unlust an seinem Job, aber irgendwie kann er auch nichts anderes.
Wie ist das, wenn du am Arbeiten bist an einem Text? Was ist zuerst da? Entwickelst du diese Figuren mit der Zeit? Gibt es zuerst diesen Lambert? Gibt es zuerst die Überlegung sozusagen des Settings? Oder ist das ganz unterschiedlich?
Das ist unterschiedlich. Manchmal ist es wirklich nur ein Satz. Manchmal ist es eine Szene. Hier war es so, dass ich dachte, ich möchte, wie würde sich für mich eigentlich eine Liebesgeschichte anfühlen, die gar keine leichte Konstellation ist, sondern eigentlich die klassische Dreiecksgeschichte, bloß dass am Ende zwei Ecken dieses Dreiecks ein und dieselbe Figur ist, einfach die zerrissen ist, weil sie nicht mehr weiß, soll sie oder soll sie nicht sich auf diese neue Frau einlassen. Was macht man, wenn man die Frau seines Lebens findet, obwohl man die Frau seines Lebens schon gefunden hat? Ein alter klassischer Zwist, der hier neu ausgetragen wird.
Das ist eine Frage an den Verleger Jo Lendle, genauso wie an den Autor. Was macht denn sozusagen die immer wieder erzählte Liebesgeschichte bei jedem neuen Buch dann doch wieder interessant?
Naja, dieses Wissen, dass es bestimmte Dinge schon gab in der Literatur und dass viele Geschichten schon erzählt worden sind, heißt ja nicht, dass jede Zeit und jede Ausdrucksmöglichkeit sie sich auch wieder neu aneignen kann. Die Dinge, die uns als Leser oder als, sagen wir mal, empfindende Menschen umtreiben oder aufregen oder einlullen und für sich gewinnen können, sind ja dann doch oft ähnliche. Woher kommen wir, wohin gehen wir, was passiert dazwischen? Und das in neuem Gewand zu tun und mit neuen Arten der Zusammenballung von Menschen und was aus diesen jeweiligen Versuchsanordnungen für Funken sprühen, das kann man sich ja immer wieder neu erzählen lassen.
Wer sind wir und wo gehen wir hin? Oder die Frage, wie fahren wir dahin? Jetzt kommt Railway von Boy.
Man hört im Buchmarkt ja seit Jahren eigentlich nichts anderes als Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Und ich habe manchmal das Gefühl, man macht sich immer Gedanken um die Zukunft, obwohl die Zukunft nicht so richtig kommt. Also es gibt E-Books, die spielen eine Rolle, aber sie spielen keine große. Dann gibt es Leute, die machen sich furchtbare Sorgen, habe ich das Gefühl, oder warten darauf, dass sie
den neuen Trend entdecken oder haben Angst, dass sie ihn vielleicht schon verpasst haben. Wie gehst du damit und was ist deine Sichtweise auf diese Dinge als Autor wie als Verleger? Ruhe bewahren und schauen?
Es sind jetzt nicht so ganz die Verlage, die als einzige über die Digitalisierung nachdenken, sondern die Digitalisierung ist halt um uns und in uns und verändert schon viel von den Prozessen, in denen wir stehen und natürlich auch für die Vermittlung von Literatur. Ja, als Verlag ist immer noch unser der größte Teil unseres Tuns mit Papier verbunden und das wird auch lange so bleiben. Aber das ist jetzt auch kein unbedeutender Teil, der als Datei gelesen wird. Das machen wir mit, aber viel interessanter ist eigentlich der Bereich, wo man sich überlegen kann, was sind für die Literatur selbst auch Auswirkungen aus solchen Auftrittsformen, die neu sind. Wo kann die Literatur sich neu erfinden, wenn ich mir vorstelle, dass das Buch, das als Gegenstand oder als Vermittlungsträger perfekt ist, gibt es doch bestimmte Dinge auch vor. Der Roman und das Buch passen enorm gut zusammen, weil der Roman eine Länge hat, die als Buch gut in der Hand liegt. Erzählungen dagegen sind als einzelnes Buch ganz schwierig. Deswegen klebt man immer ein paar zusammen, ob es der einzelnen Geschichte gut tut oder nicht. Da können die digitalen Vermittlungsformen manches Fenster vielleicht auch öffnen.
Das heißt eine Chance für kürzere Texte? Oder
Chance für kürzere Texte, für nicht-lineare Erzählmodelle, vielleicht für Serielles. Auf der Seite tut sich sicherlich in den nächsten Jahren noch einiges.
Aber verändert das wirklich die Literatur, der Autor bleibt doch der Autor, der gerne einen Roman schreiben möchte. Und deshalb, nur weil ich ihn sozusagen digital lese, verändert das ja am Ende nicht die Erzählweise, oder?
Solange das Konzept Roman vom Buch gedacht wird und dann einfach nur in ein neues Medium gespeist wird, das E-Book, verändert das Erzählen überhaupt nicht. Wenn aber irgendwann Vermittlungsformen sich auch verändern und Wege zum Leser sich verändern, dann hat das schon auch Auswirkungen. So wie früher der Buchdruck selber starken Einfluss hatte auf das, was geschrieben wird, wie später der Fortsetzungsroman in der Zeitung einen Einfluss hatte auf das Erzählen, wie das Aufkommen des Hörspiels auf die Literatur eine große Auswirkung hatte. So hat selbstverständlich jede Veränderung des Mediums auch starken Einfluss auf die Prozesse des Schreibens selbst. Das wird hier auch wieder passieren, wenn ich mir das Sachbuch angucke. Wir blähen im Moment oft sehr kleine Thesen auf 300 Seiten auf, wie meint der Literaturbetrieb, weil die Leute denken, unter 300 Seiten kaufe ich kein Buch. Oftmals könnte man das aber auch sehr knackig auf 30 Seiten sagen und hätte eigentlich an der Kraft der Aussage nichts genommen.
Knackig im Digitalradio. Auch wir hier bei Detektor FM bedienen uns ja herkömmlicher Radiostrukturen durchaus mitunter. Jetzt beispielsweise kommt wieder ein schöner Hardcover Detektor FM Hit Dreier.
Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go, but I fell in love on the seaside. On the seaside. In the seaside.
Die Hausaufgabe.
Wir haben eben die Frage gestellt nach einem Claim, eine kleine Hausaufgabe für alle Hörer, ein Claim für Hardcover, die Literaturshow auf Detektor FM. Und die ersten Vorschläge sind da. Wir missbrauchen dich jetzt mal so ein bisschen als Juror. Ich lese dir mal vor, wir haben hier den ersten, der sagt, Hardcover, das Literaturmagazin auf Detektor FM, und dann kommt der Claim zwischen den Seiten.
Ja, nächstes.
Dann haben wir Hardcover, das Literaturmagazin auf Detektor FM, mehr als nur Klappentext.
Mhm.
Mhm, ist jetzt auch noch nicht so die überbordende Begeisterung, so die sich Bahn bricht.
Also zwischen den Seiten rekurriert ja auf diesen idiomatischen Ausdruck zwischen den Zeilen, und hier ist man zwischen den Seiten originell, aber vielleicht ein ganz kleines Stückchen zu sehr um die Ecke. Mehr als nur Klappentext ist schöner, bezieht sich auch auf die starke Anlehnung an das, oder vielleicht reden wir nur heute so viel über Verlage, weil ich zufällig da bin, oder wird das auch immer ein bisschen um den Betrieb und sowas gehen?
Immer, immer.
Genau. Also insofern ist der Klappentext, gehört dann ja tatsächlich zu den Sparten und Gattungsbezeichnungen dazu, als eine Extremform der Gattung. Ja, drittes.
Okay, uiuiui, bist du im Verlag auch so? Erstens, zweitens, drittens, hinter diesem komischen schweinsledernen Dings da?
Ich muss dann noch nach Zürich und nach Wien.
Zweitens oder drittens? Drittens ist Hardcover, das Literaturmagazin auf Detektor FM. Einsendeschluss?
Einsendeschluss ist ein super Titel, aber kein Claim. Ja. Vielleicht solltet ihr euch überlegen, ob ihr Hardcover einfach durch Einsendeschluss ersetzt.
Einsendeschluss hat natürlich auch sowas wie Einschluss im Knast. Ne? Mhm. Also sozusagen, oder es ist Zelle zu. Das ist irgendwie auch ein bisschen böse. Mhm. Oder?
Umschluss heißt das.
Umschluss heißt das?
Umschluss.
Umschluss? Wieso heißt das Umschluss?
Ich glaube, oder?
Wenn das Schloss umgeschlossen wird?
Ja, ich dachte. Als ich im Knast war, ist das immer Umschluss.
Ich wollte gerade sagen.
Du im Knast? Die Hardcover-Hausaufgabe. Wir haben uns eben noch nicht entschieden. Es sind schon tolle Einsendungen hier eingetroffen, aber es ist jetzt noch nicht das dabei, wo wir sagen, jawohl, genau das ist es. Also lassen wir diese Hausaufgabe noch weiter für euch sozusagen offen. Schickt uns weiter Vorschläge. Ich erinnere noch daran, das Semikolon unter den Literatursendungen steht auch noch zur Debatte, eingereicht von unserem heutigen Gast Jo Lendle.
Die bösen Fragen zum Schluss, Jo Lendle, schon mal abgeschrieben?
Mich selbst, aber noch keine Texte.
Oh, wie geht das?
Warst du auf einer Reise? Auf einer gefährlichen Reise, wo du dich abgeschrieben hast?
Ja, genau.
In welcher Funktion abgeschrieben?
Nein, das war ein Witz.
Ach so.
Aber gibt es das, dass man zum Beispiel ein Buch liest, während man schreibt und plötzlich merkt, wie sich sozusagen das, was man gelesen hat, jetzt ohne
transferiert und mit reinschreibt.
Genau.
Das gibt es ab und zu mal. Ich erlebe tatsächlich zum Beispiel, ich erlebe es eher, dass ich durch solche Geschichten in so einen Modus rutsche, in dem ich dann Ideen entwickle. Also wenn ich ein gutes Buch lese, ist es gar nicht so sehr, dass ich die Bilder oder die Worte davon mir reinsauge, sondern eher, dass ich denke, wow, Literatur ist doch toll, das regt mich an. Ist oft, wenn ich im Kino oder im Theater sitze, dass ich dann rauskomme und denke, ja, man sollte viel mehr diese Dinge machen und dann dadurch angeregt bin. Es ist nicht so sehr, dass das jetzt so ein Wort für Wort abschreiben ist, sondern mehr so ein eingeladen werden, in diese Richtung sich wieder zu öffnen.
Also es ist ein Stück weit sozusagen, dass man irgendwann, man fährt auf einem Gleis und dann biegt man ab und ist sozusagen bei seiner eigenen Idee und gar nicht mehr bei dem, was man gerade liest, sieht oder hört.
Genau, und für einen selber könnte man da durchaus sagen, da ist was rübergeflogen, was jetzt aber nicht so konkret etwas ist, wo irgendjemand daneben stehen und kann und sagen kann, das ist genau davon, aber man selber weiß immer noch, ich weiß an vielen Stellen in den Büchern, wo da plötzlich was angestoßen war, was da ja vielleicht durchaus sogar eine Zeile oder eine Szene, die ich gelesen habe, die mir dann plötzlich nochmal Schwung gegeben hat. Aber es ist nicht, dass sich das unmittelbar rauslesen lässt.
Hast du Vorbilder?
Ja, das ist schwierig. Irgendwie genau in dem Sinne auch. Ich hab Begleiter, die mich ungeheuer angestoßen haben und mir gezeigt haben, was erzählerisch möglich ist, aber nicht so, Vorbilder klingt immer so, ich möchte da sein, wo der ist. Nee, da ist der ja schon.
Kein Übervater, aber wer hat dich sozusagen so angeregt?
Ach, ich habe einfach mit manchen Leuten lesen gelernt, in dem Sinne, dass ich ja plötzlich merkte, das geht ja auch, das geht ja auch. Ich habe früher Arno Schmidt gelesen, von dem ich mich ganz weit weg entfernt habe, aber das war damals richtig so ein, ach, pop, 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 springen die Fensterchen auf und man merkt, man kann die Sachen auch ganz schnell ins Extrem treiben und eine Zeit lang ist das dann auch sehr produktiv und vielleicht dann irgendwann eben nicht mehr. Ich habe, keine Ahnung, von Margaret Atwood Sachen gelesen und wollte die sofort alle übersetzen und habe dann für mich ganz viel davon einfach für mich und den Schreibtisch Schubladen nutzen, einfach nur übersetzt, um mir so Wendungen rauszuhören. Aber das ist es dann auch.
Wie sehr ist Übersetzen eine Schule jetzt weg vom Job des Übersetzers, also für einen Autor? Würdest du es empfehlen, dass
man... Ungeheuer doll. Stärker kann man nicht in das Handwerk, in die Materialität des Schreibens einsteigen. Da kann man sich auch sehr drin verlieren. Also es ist ganz schwer, während eines Übersetzungsprozesses selber zu schreiben, weil man da richtig die Sachen des anderen übergezogen hat und da sich in dieser fremden Haut bewegt. Da kann man in vielen kleinen Entscheidungen, denn man muss eine Entscheidung fällen. Man kann nicht sagen, eigentlich ist das und das gemeint, sondern man muss sagen, hierfür entscheide ich mich dann für diese Ausdrucksform. Und da lernt man sehr, sehr viel darüber, wie Sprache funktioniert, was die kleinen Wendungen, die man in einem Satz noch hat oder nicht hat, ausmachen, was Wortstellungen ausmacht und so weiter.
Viel gelernt haben wir heute mit unserem Gast Jo Lendle in der ersten Ausgabe von Hardcover, dem Literaturmagazin auf Detektor FM. Noch ohne Claim, aber der wird kommen.
Vielen Dank, dass du heute da warst und einen guten Weg, wo auch immer du jetzt hinfährst.
Danke.
Macht's gut. Tschüss.